Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR1, Leute, die Qual der Wahl hatten genau 63.723 SPD-Mitglieder. Sie durften über den Koalitionsvertrag entscheiden und haben damit eine Entscheidung getroffen, die über 82 Millionen Deutsche betrifft. Gibt's eine stabile Regierung in Deutschland? Ja oder nein? Sie haben 66% haben für Ja gestimmt. Leute, begrüße ich jetzt Dr. Emma Willnauer. Er ist sowas wie ein Fachmann in Sachen Entscheidung, hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Die richtigen Entscheidungen treffen. Er coacht Menschen in Entscheidungssituationen und hat als Coach den Trainer Award gewonnen für eine von ihm selbst entwickelte Methode zur Entscheidungsfindung. Herzlich willkommen in Leute, Herr Willnauer.
Vielen Dank, es freut mich hier zu sein.
Wir hatten ja gerade gehört, das Ergebnis bei der SPD steht fest. Die Würfel sind gefallen, wie man so schön sagt. Es wird eine GroKo geben. Gewürfelt haben die SPD-Mitglieder aber hoffentlich nicht, sondern haben sich ernsthaft überlegt, was sie wollen. Wobei ich sehe, sie haben so einen wunderbaren Würfel in SWR1-Gelb vor sich liegen. Wäre das auch eine Option?
Ja, man muss einfach sagen, wenn man Entscheidungen treffen will oder auch muss in diesem Fall, ist es gut, eine Methode anzuwenden. Wir entscheiden uns sehr spontan, 20.000 Mal am Tag. Sehr unbewusst, sehr schnell, meistens auch aus dem Bauch heraus, manchmal auch mit sehr viel Überlegung. Und wie die SPD-Mitglieder entschieden haben, können wir jetzt im Nachhinein jetzt nicht mehr sagen. Aber wenn sie gewürfelt hätten, hätten sie vielleicht eine neue Perspektive gewonnen, um dann diese Entscheidung, hip oder hop, ja oder nein, auch für sich richtig zu entscheiden.
Also auf dem Würfel steht nicht nur ja, nein drauf, sondern da stehen auch andere Sachen drauf.
Ganz
zum Beispiel?
Ganz genau. Meine Frau entscheiden lassen. Ist immer eine gute Option. Oder erstmal einen Kaffee trinken zu gehen. Vielleicht auch seinem Hobby zu frönen, bei mir angeln zu gehen. Vielleicht auch den besten Freund, den besten Ratgeber anzurufen. Entscheidungen treffen wir, müssen wir selber treffen. Das ist klar. Wir können sie oder wir sollten sie niemand anderen überlassen. Aber wie treffen wir die Entscheidung? Vor der Entscheidung ist die Frage eher richtig oder falsch. Falsch wäre, keine Methode anzuwenden.
Okay, Münzwurf, dieser klassische antike Münzwurf, Kopf ja. Ist ja, Zahl ist nein, wäre auch das eine Möglichkeit?
Ja, besser als keine Methode anzuwenden. Keine Methode anzuwenden wäre, ich sitze vor der Entscheidung und sage, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich
aber
tun?
Aber ich muss da nicht unbedingt machen, was oben ist, oder?
Nein. Das ist nämlich das Interessante bei der Münzwurftechnik. Sie ist nicht die Entscheidung. Die Münze nimmt mir nicht die Entscheidung ab, sondern sie zeigt mir, was will ich eigentlich? In dem Moment, wo ich die Münze geworfen habe, kommt sofort ein Gefühl. Und das Gefühl sagt, bloß nicht A oder bloß nicht B. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wo will ich denn hin?
Jetzt war das eine ganz besondere Situation in Deutschland. Knapp 64.000 SPD-Mitglieder durften eine Entscheidung treffen, die für über 82 Millionen Deutsche unglaubliche Konsequenzen hat, die im Zweifel auch für Europa Konsequenzen hat. Ob wir nämlich von einer stabilen Mehrheit regiert werden oder nicht, oder ob es zum Beispiel Neuwahlen gibt, wenn die SPD-Spitze Sie als Fachmann in Sachen Entscheidungen gefragt hätte, hätten Sie empfohlen, in so einer Sache die Basis die Entscheidung treffen zu lassen oder eher abgeraten?
Mhm. Also die Erfahrungen, auch viele Untersuchungen zeigen, es ist immer gut, Mitwirkung zu erzielen. So breit aufzustellen wie nur möglich, um dann auch ein gemeinsames Handeln zu erzeugen. Auf der einen Seite ist es ganz hervorragend, die Mitglieder und Mitgliederinnen entsprechend zu befragen und sie zu hören, ihnen Wort zu geben und auch ihnen Respekt zu zeigen, dass sie auch etwas entscheiden dürfen. Auf der anderen Seite ist die Frage, inwieweit Sie auch als Führungskräfte der Partei eventuell hier auch die Entscheidung hätten alleine treffen können.
Weil Sie sind ja gewählte Abgeordnete.
Ja, Sie können das. Und ich glaube auch, Sie verfügen über genügend Erfahrung und genügend Wissen, um eine gute Entscheidung zu treffen.
Also wichtig, es kann auch so ein Abwälzen vielleicht von Verantwortung sein.
So könnte man das sehen. Es wird auch relativ häufig in Unternehmen so gesehen. Wenn eine hohe Führungskraft nicht entscheidet, wird es als Führungsschwäche wahrgenommen. Bei einer Partei, die ja demokratisch strukturiert ist, glaube ich, ist es durchaus auch sinnvoll, immer wieder die Mitglieder zu befragen, um sich zu versichern, sind wir alle gemeinsam in einem Boot. Weil die Erfahrungen, die Untersuchungen zeigen eindeutig, keine Entscheidung treffen zu können, ist das Schlimmste, was uns passieren kann als Menschen. Und die Mitglieder hätten sich sicher auch gewehrt.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Willnauer, Sie hatten mir gerade, während die Musik lief, sagt, das Wort Entscheidung sei selten so treffend angewendet worden wie im Begriff SPD-Mitgliederentscheid. Warum?
Ja, etymologisch, also von seiner Herkunft her, kommt dieses Wort entscheiden, was wir ja ganz, ganz häufig verwenden in unserem Alltag, aus dem Altgermanischen und war die Bezeichnung für die zwei Holzplatten, die das Schwert des Kriegers zusammenhielten.
Okay.
Und das Schwert zu ziehen wurde dann langsam dann zum Thema entscheiden. Und ein Schwert zu ziehen, das hat man nicht einfach so gemacht, sondern da ging es meistens um Leben und Tod. Da ging es um Bestehen oder Nichtbestehen.
Ja, da haben wir ja zum Beispiel mit Martin Schulz ein schönes Beispiel, der nach der Wahl verkündet hat, GroKo mit uns nicht. Später hat er diese Entscheidung, nachdem die Jamaika-Verhandlungen geplatzt sind, zurückgenommen. Dann hat er noch gesagt, ich werde unter Angela Merkel kein Regierungsamt begleiten. Später wollte er Außenminister werden. Da kann man ja sagen, okay, es war eine andere Entscheidungssituation. Von daher ist es in Ordnung. Die SPD hat ihm das aber übel genommen und ihr Schwert gezogen. Also es hat ihn letztlich sein politisches Amt gekostet. Finden Sie das in Ordnung?
Ich würde sagen, ja. Weil von einem Politiker erwartet man, weil er ja auch Profi ist, Profi-Politiker in diesem Sinne, dass er sich immer auch neu entscheidet, wenn sich der Rahmen der Entscheidung geändert hat. Und für ihn hat sich der Rahmen geändert. Die erste Entscheidung, direkt nach der verlorenen Wahl nicht mehr in die Koalitionsverhandlungen mit der CDU-CSU zu gehen, war sicher die emotional richtige Entscheidung. Und der Jubel der SPD-Anhänger hat das ja auch gezeigt. Dann aber, nach dem Scheitern von Jamaika, neu zu entscheiden, ist natürlich für die einen umfallen, für die anderen vielleicht auch Entscheidungsprofessionalität.
Also Sie sagen, aus Sicht eines Entscheidungscoaches war das eigentlich völlig in Ordnung,
ja,
was er gemacht hat.
Genau. Ich würde sagen, er hat seine Entscheidung ja nicht einfach spontan aus dem Bauch heraus morgens beim Kaffee gefällt, sondern er wird sie sich gut überlegt haben, vielleicht auch die ein oder andere Methode angewendet haben, um dann eben auf der Basis der neuen Fakten, des neuen Geschehens, eine neue Entscheidung zu treffen.
Also Entscheidung darf man auch revidieren, wenn
man
merkt.
Muss Entscheidungen revidieren, würde ich sogar sagen.
Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Mhm. Aber was ist dann schiefgelaufen, dass er das den Menschen nicht vermitteln konnte?
Ja, vielleicht war seine Entscheidung nicht die Entscheidungsgeschwindigkeit der anderen SPD-Anhänger, Mitglieder, Sympathisanten, vielleicht auch Wähler, sondern seine Entscheidungsgeschwindigkeit, seine Entscheidungsprozesse waren bei ihm. Vielleicht hätte er sie transparenter gestalten sollen, vielleicht hätte er auch langsamer oder schneller entscheiden müssen, vielleicht hätte er stärker in das Synchrone kommen müssen, um dann mit den anderen zu entscheiden, wie gehen wir weiter, wohin führt der Weg der SPD. Aber es wurde, glaube ich, von außen eher als seine Entscheidung angenommen. Und dann ist es für andere eine aufgedrückte Entscheidung, eine von oben verordnete Entscheidung. Und da hat man meistens eher weniger Mitwirkungsengagement bei anderen.
Jetzt sagen Sie, jeder von uns muss rund 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Die Zahl kommt mir aber sehr, sehr hoch vor. Wie kommen Sie dazu?
Wir treffen ganz viele unbewusste Entscheidungen. Sie wachen morgens auf, stehe ich auf, stehe ich nicht auf, bleibe ich noch eine Minute länger liegen, trinke ich eher einen Kaffee, mit wie viel Milch trinke ich den Kaffee. Es sind ganz, ganz viele kleine Mikroentscheidungen. So sammelt sich diese enorm hohe Zahl von circa 20.000 zusammen. Wenn Sie bedenken, in Ihrem Gehirn landen ungefähr 2 Millionen Informationen pro Sekunde durch Ihre Nervenzellen, ist diese Zahl gar nicht so abstrus, würde ich behaupten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Willnauer, 2/3 waren etwa dafür, 1/3 war dagegen der SPD-Mitglieder für die GroKo, 2/3. Und Sie sagen, dass 1/3 dagegen war, ist eigentlich gut. Warum?
Ja, ich bin der Meinung, es ist immer gut, wenn auch deutlich wird, eine Entscheidung ist nicht eine illusorische Entscheidung der Führungskräfte, der Vorsitzenden, sondern dass es eine Realitätsbasis gibt, die auch sagt, nein, wir sehen das auch anders. Ich lasse mich hier von dem Zitat von der Einsicht von Charles de Gaulle leiten. Es ist viel besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es gar nicht gibt.
Okay.
Und ich glaube, die SPD hat genau diesen Satz von Charles de Gaulle beherzigt.
Ist denn dieser Perfektionismus, dass wir alle denken, die Entscheidung, die muss jetzt wirklich total durchdacht und richtig sein, ist es dieser Perfektionismus einer der Hauptgründe, warum wir uns so schwer damit tun, Entscheidungen zu treffen alle?
Ja, wir wissen heute ganz viel und haben unglaublich viele Zugänge zu noch mehr Informationen. über das Internet, über jegliche Literatur, über ganz viele Kontakte. Und das führt dazu, dass wir versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Und unser rationales Denken springt natürlich auf Argumente, neue Argumente, Gegenargumente, neue Gegenargumente wahnsinnig schnell an. Und das verwirrt uns am Ende. Wissen macht nicht unbedingt glücklich. Vor allem nicht, wenn man eine Entscheidung treffen muss.
Aber so pure Bauchentscheidungen sind vielleicht auch nicht immer das Beste, oder?
Ja, das ist natürlich die andere Seite. Nur aus dem Bauch heraus zu entscheiden, hat etwas sehr, sehr, sehr Spontanes. Etwas fast schon Unvorhergesehenes. Und unter Umständen redet man sich dann auch um Kopf und Kragen oder fährt auch den Karren sozusagen gegen die sprichwörtliche Wand.
Gibt es irgendwelche Untersuchungen, was denn letztlich zu mehr richtigen Entscheidungen führt, Kopf oder Bauch?
Ja, früher dachte man, die rationalen Entscheidungen wären viel, viel wichtiger und nachhaltiger, tragfähiger. Und dann gab es eine interessante Untersuchung eines Neurologen, Antonio Damasio, und er hat festgestellt, über einen sehr schwierigen Fall, jemand bekam einen Eingriff an seinem Gehirn wegen einer Tumorerkrankung und er konnte sich danach plötzlich überhaupt nicht mehr entscheiden. Früher dachte man, ich denke, also bin ich. Ganz nach Descartes. Und er hat herausgefunden, der Neurobiologe, ich brauche auch meine Gefühle, um gute und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Also dieser Patient konnte überhaupt nicht mehr entscheiden,
weil er emotional
quasi tot war.
Ja, er konnte nichts mehr wahrnehmen, was war ihm wichtig, was war für ihn wichtig, sondern er hat versucht, alles nur zu durchdenken. Und dieses nur durchdenken, das machen wir leider zu häufig.
Sie sagen aber, außer Kopf und Bauch braucht man auch noch Herz für eine Entscheidung. Was meinen Sie damit?
Ich favorisiere ein dreiteiliges Modell. Wir sind rationale Menschen, also brauche ich den Kopf. Wir sind emotionale Menschen, also brauche ich auch meinen Bauch, meine Intuition, meine Gefühle. Und dazwischen gibt es das Herz. Und das Herz ist für mich der Inbegriff, der Ort, an dem ich meine Werte habe, was ist mir wichtig, meine Einsichten, meine Glaubensüberzeugung, was halte ich für richtig. Und wenn ich gute Argumente habe, ein gutes Gefühl und all das einspielt oder einzahlt auf die Tatsache, das ist mir wichtig und das halte ich für richtig, dann habe ich eigentlich die super Entscheidung, die richtige Entscheidung und die wird dann meistens auch gut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Willnauer, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Die richtigen Entscheidungen treffen und stellen da sage und schreibe 60 verschiedene Entscheidungsmethoden vor, die man anwenden kann, damit man sich in beruflichen oder privaten Entscheidungssituationen leichter tut. Eine Methode habe ich vermisst, das ist die Methode, die, glaube ich, die meisten von uns kennen. Einfach eine Pro-Kontra-Liste führen. Soll ich die Beziehung zu meinem Freund beenden? Ja oder nein? Soll ich den Job wechseln? Ja oder nein? Wieso haben Sie die nicht mit aufgenommen?
Ja, sie ist der Klassiker schlechthin. Sie wird auch ganz häufig empfohlen. Erstmal die Gründe sammeln, die dafür sprechen und die Gründe, die dagegen. Sie greift leider etwas zu kurz in meinen Augen. Ich bevorzuge eine andere Methode. Das ist die Erweiterung. Es ist die PMI-Methode. Plus, Minus, also Pro, Contra. Und dann noch Interest, nämlich das, was mir wichtig ist. Weil der Dreiklang, den Sie auch vorhin schon angesprochen hatten, zwischen Kopf, Bauch, das wäre so ganz häufig pro contra auch. Mhm. Dass ich das eine versuche, gegen das andere auszuspielen. Und unser Gehirn ist leider wahnsinnig gut, immer neue Argumente und Gegenargumente und Gefühle auch hervorzubringen. In dem Sinne von, ich habe ein Argument und es gibt immer auch ein Gegenargument. Und je tiefer ich in diese Methode einsteige, desto mehr Argumente dafür und desto mehr Argumente dagegen finde ich. Und das macht eher ratloser und das kommt dann am Ende zu einem Entscheidungsstillstand.
Was halten Sie denn davon, sich einfach den Worst Case vorzustellen, zu sagen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und wenn ich damit noch einigermaßen gut weiterleben kann, mache ich's.
Es ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, den Worst Case zu denken, um dann auch herauszufinden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, was müsste ich alles tun, damit der Worst Case eintritt. In meinem Buch findet man das unter der Prämortem-Methode, nämlich
vor dem Tod, ja.
Ja, Prämortem, also nicht Postmortem, wie es die in der Autopsie durchgeführt wird, sondern bei Prämortem geht es genau darum, was müsste ich tun und wie müsste ich vorgehen, bis ins kleinste Detail genau sich zu überlegen, wie schaffe ich es, mein Thema, mein Entscheidungsthema richtig gegen die Wand zu fahren, ins totale Fiasko. 100%ige Scheitern. Da sind wir Menschen interessanterweise am kreativsten.
Okay.
Und wenn ich weiß, wie ich etwas zum Scheitern bringen kann und was ich alles tun müsste und was ich ereignen müsste, was ich anschieben und auch ja, voranbringen müsste, dann kann ich auf die andere Seite schauen und sagen, ja, inwieweit kann ich da dagegen halten, es anders machen.
Damit es gerade nicht passiert.
Damit es gerade nicht passiert. Und dann finde ich auch automatisch heraus, was ist mir richtig, was halte ich für wichtig. Und dann kommt der Kopf, das Gefühl und das Herz, meine Motive, meine Werte, meine Ansichten in einen Dreiklang. Und aus dem Dreiklang kommt die richtige Entscheidung.
Sehr hilfreich, wenn man nicht weiß, was man machen soll, finde ich die von Ihnen vorgestellte 10-10-10-Methode. Wie funktioniert die?
Ja, es ist für mich einer meiner absoluten Favorites. Es gibt ein paar Favorites-Methoden, die ich habe, aber die 10-10-10 ist für mich die Hosentaschenmethode. Ich hole sie immer aus der Hosentasche, wenn ich sofort etwas entscheiden muss, auf die Schnelle. Hinter diesen 10-10-10, ist ja auch wieder ein Dreiklang, verbirgt sich die Frage, die ich mir jeweils stelle, was für Auswirkungen hat die Entscheidung, wenn ich mich entscheiden müsste, gehe ich heute Abend weg? Gehe ich zu der Feier, zu der ich eingeladen worden bin? Und was für eine Bedeutung, was für Auswirkungen hat sie, wenn ich mich für Nein entscheide, in 10 Minuten? Ja. Naja, der mich eingeladen hat, ist wahrscheinlich sauer auf mich. Und dann frage ich mich, welche Auswirkungen hat sie in 10 Monaten? Ich dehne den Zeithorizont, komme zu einer neuen Perspektive und dann wird schon deutlicher, was halte ich für richtig, für wichtig, welches Gefühl ergibt sich dadurch und was passiert denn da? In 10 Monaten werde ich mich gar nicht mehr erinnern können, dass ich eingeladen war. Und dann setze ich noch eins drauf, was bedeutet diese Entscheidung in 10 Jahren? Kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ewig weit weg.
Aber das kann man ja manchmal nicht sagen. Also nehmen wir jetzt mal die SPD. Da gab es ja durchaus die Angst, wenn wir nochmal in eine GroKo gehen, dann versinken wir irgendwann in der Bedeutungslosigkeit. 10 Jahre kann die SPD ja jetzt nicht vorausschauen.
Ja, aber die SPD-Mitglieder, die entscheiden durften, haben ja eine Vision von der SPD. Die haben eine Vorstellung, ein positives Bild in der Zukunft, wie die SPD denn aussehen müsste, aussehen sollte, um Deutschland entsprechend gut zu regieren. Und das erste 10, die 10 Minuten, das ist das Impulsive. Da kommt mein Bauch ganz zum Tragen. Bei den 10 Monaten, da kommt natürlich auch schon mein Verstand. Was heißt das? Wie müsste man vorgehen? Welche Strategien müsste man entwickeln? Aber bei den 10 Jahren, da kommt mein Herz zum Tragen. Wofür schlägt mein Herz? Und über die 10-10-10-Methode kann ich meinen Dreiklang Kopf, Herz, Bauch befragen, mir Klarheit verschaffen und über Klarheit kommt die richtige Entscheidung.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben ja eben schon über verschiedene Methoden der Entscheidungsfindung gesprochen. Ihre absolute Lieblingsmethode als Coach ist die sogenannte Disney-Methode. Hat die irgendwas mit Walt Disney zu tun oder wie kommt es zu dem komischen Namen?
Ja, ganz genau. Sie wurde von Walt Disney quasi erfunden.
Nein.
Er hat sie nicht publiziert, das war ein anderer weltberühmter Trainer. Aber die Geschichte wird so erzählt, dass er 3 Schreibtische in seinem Büro hatte und alle Ideen, die reinkamen, bei Disney kamen ganz viele Ideen für ganz neue Filme rein, hat er geprüft auf dem einen Schreibtisch optimistisch. Was spricht dafür? So einen Film mit einem Reh zu machen, was wäre daran super? Nennen wir es doch Bambi, ganz hervorragend. Aber der 2. Schreibtisch bei ihm war, was spricht dagegen, das Pessimistische daran? Naja, Filme mit Rehen, naja, ich weiß auch nicht, lockt es überhaupt jemand hinterm Ofen vor?
Kostet viel.
Ja, kostet viel, ist doch eigentlich wieder vielleicht der nächste Flop. Und dann war der 3. Schreibtisch der ganz entscheidende, Sie merken ja wieder, dreiteilig, ganz am Ende. Und was machen wir? Was können wir machen? Was geht? Wie kann man es finanzieren? Wie würde man es umsetzen? Wie sind die Erfolgsaussichten, wenn man es ins Pragmatische wendet, nämlich ins Realistische und dann vorantreibt. Und diese Methode, viele sagen, hat Walt Disney wahnsinnig erfolgreich gemacht, die verwende ich ganz häufig. Das ist meine Standardmethode im positiven Sinne, wenn jemand zu mir kommt und eine Entscheidung hat oder eine Entscheidung treffen möchte. Und dann führe ich ihn genau in diese Schreibtische jetzt in Anführungszeichen hinein, nämlich was spricht dafür? Was sind die Chancen? Was spricht sie an? Was beflügelt sie, was macht einfach auch ein gutes Gefühl? Und was rät Ihnen diese innere Stimme, Ihr Optimist, Ihre Optimistin?
Aber was ist denn, wenn ich genauso viele positive wie negative Faktoren da stehen habe und ja auf der Liste mit der Praktikabilität stehen auch noch ein paar Sachen? Wie soll ich da letztlich zur Entscheidung kommen?
Ja, das Entscheidende bei dieser Methode ist, es gibt eigentlich nicht positiv und negativ, gut oder schlecht, sondern Ihre Optimistin in Ihnen hat ja wichtige Punkte für sie, okay, die ihrer Optimistin wahnsinnig wichtig sind. Ihre Pessimistin hat aber genauso wichtige Punkte. Die Pessimistin ist nicht die Miesmacherin, die Miesepeterin, sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Stimme, die sie schützt. Und das sind auch Punkte, die man beachten muss. Und dann kommt natürlich ihre Realistin, die Macherin, die die Ärmel hochkrempelt, die ins Tun kommen möchte. Und aus diesen drei Quellen zu schöpfen, Optimistin, Pessimistin, Realistin, führt dazu, dass sie den nächsten Handlungsschritt gehen können. Und meine Erfahrung als Entscheidungscoach ist es, dass man häufig die Frage neu formulieren muss. Mit Hilfe ihrer inneren Stimmen über die Disney-Methode schaffen sie es, die Entscheidungsfrage anders zu formulieren, neu zu formulieren, unter Umständen viel kleiner zu machen und dann die richtige Entscheidung zu treffen.
Also nehme ich nicht nur ein Reh, sondern lasse ich mehrere Rehe auftreten auf den Leinwand sozusagen.
Genau.
Das wäre dann die andere Frage. Jetzt wundert mich eines. Sie haben ja selbst noch eine Methode erfunden, die Double-T-Methode. Sind dafür auch ausgezeichnet worden. Wieso ist nicht das Ihre Lieblingsmethode?
Die Double-T-Methode ist eine Großmethode. Für die brauche ich einfach Zeit. Diese Zeit habe ich im normalen Coaching manchmal eben nicht. Und bitte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es ist eine Methode, die sehr umfangreich und sehr tiefgehend ist. Sie setze ich ein, wenn Menschen in einer Entscheidungsdilemma-Situation sitzen.
Machen Sie mal ein Beispiel, wie die funktioniert.
Ja, also ich mache mal mein berühmtes Beispiel von Frau Bär. Das war eine Kundin von mir, die mich zu dieser Methode geführt hat, gebracht hat und die ich mit ihr umgesetzt habe. Es sind Situationen, da muss ich mich entscheiden. Und die Entscheidung von Frau Bär war, geht sie nach Japan als Expat, beauftragt von ihrer Firma, oder tut sie das nicht? Und sie muss es innerhalb kürzester Zeit, nämlich 24 Stunden, entscheiden. Und gleichzeitig spricht ganz viel dafür, aber auch genauso viel und genauso wichtige Gründe dagegen. Und das führt zu einem Entscheidungsstillstand.
Und Sie lassen die dann so Seile ablaufen, habe ich gesehen.
Ja, ich verwende natürlich eine Methode. Ich verwende hier eine indische Methode. Ich versuche erstmal die Rationalität bis an die Grenzen und genau genommen auch über die Grenzen hinaus zu denken. Und deswegen ist sie fünfgliedrig.
Also Seil 1 wäre, um das mal kurz zusammenzufassen, was passiert, wenn ich nach Japan gehe?
Ganz genau.
Teil 2 wäre, ich gehe nicht nach Japan. Ja. Was wäre das dritte Seil?
Und jetzt wird es interessant, nämlich sowohl als auch. Ich mache beides. Ich
bleibe
nach
in Deutschland
Japan
und beschäftige mich gedanklich mit dem Geschäft dort. Seil 4 wäre?
Weder noch. Ich gehe nach Japan, aber ich gehe auch nicht nach Japan. Ich mache beides nicht.
Wie soll das gehen?
Für die Kollegin oder für die Kundin war das ein ganz, ganz einfacher Punkt. Sie wechselt die Abteilung.
Okay, also auch das eine Variante.
Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Willnauer, lassen Sie uns mal über ein paar Entscheidungen reden, die Sie für Ihr Leben getroffen haben. Sie sind von Haus aus katholischer Theologe, haben in Würzburg und Rom katholische Theologie studiert. Sie hätten also durchaus Priester werden können, haben sich aber offensichtlich dagegen entschieden. War das eine schwierige Entscheidung für Sie?
Also ich muss da ganz ehrlich sein, jeder Mann, der Theologie studiert, muss sich diese Frage stellen. Will ich Priester werden? Soll ich Priester werden? Wäre es für mich der richtige Weg? Diese Entscheidung wird einem nicht abgenommen, die muss man treffen. Ich habe sie getroffen, weil ich mich für meine Frau entschieden habe am Ende. Und auch, weil ich entschieden habe, dass bestimmte Dinge für mich nicht mein Weg sind. Weil ich erkannt habe, was ist mir wichtig, was halte ich für richtig, wo kann ich arbeiten und wo kann ich nicht arbeiten.
Und bevor Sie Ihrer Frau einen Eheantrag gemacht haben, haben Sie sich wahrscheinlich hingesetzt, auf eine Ihrer 60 Entscheidungsmethoden zurückgegriffen, überlegt, soll ich heiraten oder nicht?
Leider kannte ich damals noch viele dieser Methoden nicht, aber sie hätten mir sicher gute Dienste geleistet. Es war eher eine spontane Entscheidung, die sich dann über mehrere Monate, 2 Jahre hingezogen hat und dann für mich aber auch in die wichtigste Entscheidung meines Lebens gemündet ist, nämlich ich habe mich für sie entschieden. Und für etwas zu entscheiden ist ganz häufig auch das Allerwichtigste im Leben.
Aber Ihre Frau war scheinbar nicht ganz so entscheidungsfreudig. Sie hat nämlich ihren Eheantrag 2-mal abgelehnt und erst den 3. angenommen. Woran lag das?
Naja, meine Frau war sehr entscheidungsfreudig, weil sie genau sagen konnte, was ist ihr wichtig, wie möchte sie es haben und wie nicht. Und ich habe eben an dem Punkt nicht erfüllt, was ihr wichtig war und was sie für richtig gehalten hat. Meine Frau war an diesem Punkt entscheidungsfähig, kräftig und ich war eher unklar.
Okay, also Sie haben gesagt, Ihre Frau hat quasi gesagt, nur wenn du die und die Punkte erfüllst und das und das mitbringst, würde mich jetzt mal interessieren, was das für Punkte waren, aber die wollen Sie wahrscheinlich nicht verraten, oder?
Ja, es sind spezielle Punkte.
Okay, aber die Ehe existiert noch?
Ja, ich kenne meine Frau seit fast 30 Jahren, seit über 10 Jahren verheiratet, super.
Womit man mal wieder gezeigt hat, dass Entscheidungen nichts sind, was mir für immer fällt. Also mit der Ehe natürlich schon. Aber vorher, dass unter anderen Rahmenbedingungen Ihre Frau natürlich dann auch wieder anders entscheiden konnte. Ne?
Ganz genau. Und heutzutage in Anbetracht der Scheidungsraten ist es ja nicht untypisch, sich neu zu entscheiden. Auch bei ganz wichtigen Lebensthemen. Nichts ist bis zu aller Ewigkeit festgezurrt.
Sie haben ja dann mehrere ganz unterschiedliche Stellen gehabt, haben zum Beispiel problematische Schüler gecoacht, die irgendwie noch die Kurve kriegen sollten, um den Hauptschulabschluss zu schaffen. Sie haben Führungskräfteseminare gemacht, psychosoziale Notfallbetreuung, alles Mögliche. Wie sind Sie zu der Entscheidung gekommen, sich als Coach beruflich vor allem mit dem Thema, wie treffe ich die richtige Entscheidung, zu befassen?
Meine Kunden und Kundinnen haben dieses Thema zu mir gebracht. Das Thema hat mich gefunden. Ganz häufig sucht man ein Thema, aber dieses Thema hat mich gefunden und ich habe es für mich genutzt, weil ich habe gemerkt, in verschiedensten Situationen, die Kunden, Kundinnen haben ein Entscheidungsproblem. Und meine Methoden, die ich damals zur Verfügung hatte, reichten nicht aus. Sie haben die Kunden und mich nicht so zufriedengestellt, dass ich sagen konnte, super. Und daher habe ich mein Methodenrepertoire erweitert, mich immer mehr damit beschäftigt und eben auch dann die Double-T-Methode entwickelt für die schlimmsten aller Fälle, nämlich für die Dilemmasituation, für die härtesten aller Nüsse. Und das ist super. Es gibt für alles eine Methode.
Treffen Sie selbst trotzdem manchmal noch Fehlentscheidungen?
Ja, ich glaube schon. Wenn ich in einen Angelladen gehe, auf alle Fälle.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Willnauer, wenn man eine Entscheidung treffen will, hilft es extrem, sich über manche Gedankenfallen, in der wir immer wieder tappen, klar zu werden. Kommen wir nochmal auf die SPD zurück. Einige GroKo-Gegner hatten ja die Angst, dass viele SPD-Mitglieder deshalb für die Große Koalition stimmen würden, auch wenn sie sie gar nicht so gut finden, einfach weil sie die schon aus den letzten Jahren kennen. Ist diese Angst berechtigt?
Man muss leider sagen, ja. Wir Menschen haben bestimmte Automatismen. Und es gibt dazu ganz viele Untersuchungen von unterschiedlichen Wissenschaftlern und Menschen, die sich überlegt haben, wie funktionieren wir? Und es gibt leider, das ist so das Wort von Dan Ariely, die Logik des Unverstands. Die Logik des Misslingens dadurch auch. Und was Sie angesprochen haben, ist genau eine Hürde. Das ist so eine typische Falle. Ich entscheide mich ganz häufig. Denken Sie an den Supermarkt, Sie gehen durch die Regale. Wofür, was wandert in Ihren Einkaufswagen?
Das Produkt, das man schon kennt.
Ja. Und natürlich war die Große Koalition etwas Bekanntes und die möglichen Neuwahlen etwas Unbekanntes und auch Angsteinflößendes. Natürlich.
Da gibt es ja auch Versuche, dass Leute, wenn sie eine Kaffeetasse geschenkt bekommen, zum Beispiel, die wurden mit Studenten gemacht, und ihnen dann einen Schokoriegel anbietet, 90% der Studenten sagen, ich behalte lieber die Kaffeetasse. Wenn sie es umgekehrt machen, erst den Schokoriegel, dann behalten sie lieber den Schokoriegel, einfach weil es bequemer ist, als sich umzustellen.
Nicht nur, es ist bequemer und Entscheidungen machen auch müde. Entscheidungen sind anstrengend. Und von dieser Seite her betrachtet, ist es manchmal eher einfacher, sich nicht zu entscheiden und das zu behalten, was man als erstes bekommen hat. Entweder die Tasse oder den Schokoriegel. Und interessant ist, 90% haben die Tasse behalten, nachdem sie die Tasse bekommen hatten. Und 90% den Schokoriegel.
Ja, bei der SPD waren es nur 66%, die für die Fortsetzung der GroKo gestimmt haben. Man kann den SPD-Mitgliedern nur wünschen, dass sie nicht zu gut gelaunt waren, als sie die Entscheidung getroffen haben. Denn auch gute Laune führt zu suboptimalen Entscheidungen. Warum?
Ja, wenn ich gut gelaunt bin, habe ich eine bestimmte Sicht auf die Welt. Also ich konstruiere, wir alle konstruieren unsere Welt. Und wenn ich gut gelaunt bin, bin ich einfach großzügiger. Dann lasse ich auch gerne mal Fünfe gerade sein. Umgekehrt, wenn ich sehr starkem Druck ausgesetzt bin, entscheide ich auch gerne risikoreicher. Und zwischen diesen zwei Polen müssen wir uns einfach immer sortieren und ganz klar haben, in welcher Situation stehen wir, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und dann nützt die beste Methode nichts, wenn die Situation außen herum mich sehr stark unter Druck setzt oder mir wahnsinnig viel Vergnügen macht.
Okay, ich glaube, vergnügungssteuerpflichtig war die ganze Abstimmung auf jeden Fall nicht. Wobei man nur hoffen kann, dass sich die SPD-Mitglieder nicht zu sehr geärgert haben und sie das um den Schlaf gebracht hat. Denn gut ausgeschlafen sein ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man Entscheidungen treffen will. Ne?
Ja, wir treffen bessere Entscheidungen, wenn wir ausgeschlafen sind. Selbst eine Stunde Schlafverlust kann schon dazu führen, dass meine Entscheidungen weniger klar sind, weniger rational sind, unter Umständen emotional auch überlagert.
Am skurrilsten fand ich ja, mit voller Blase trifft man bessere Entscheidungen. Wie kommt das denn?
Ja, das berühmt-berüchtigte Harndrang-Effekt-Experiment. Man hat es wirklich gemacht. Man hat Studenten wirklich mit Tee und Kaffee versorgt, um einfach diese volle Blase zu erzeugen. Die Erkenntnis ist, wenn ich in der Lage bin, meinen Harndrang zurückzuhalten, bin ich in der Lage, bestimmte Ablenkungen auszublenden. Und dann denke ich klarer. Und damit würde ich behaupten, richtige Entscheidungen treffe ich am besten mit einer Tasse Kaffee.
Stehen ist, glaube ich, für die Entscheidungsfindung auch besser als sitzen. Ne?
Ja, auch hier muss man sagen, diese ganzen kleinen Rahmenbedingungen machen manchmal die gute, passende, richtige Entscheidung aus, weil Stehen führt dazu, dass ich stärker auf mein Gefühl, auf mein Herz und auf meinen Kopf zugreifen kann. Ich kann mehr auf meine Fähigkeiten und Ressourcen zugreifen. Und am Ende ist es so, man ist dadurch 25% besser und schneller.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Willnauer, nachdem der SPD-Mitgliedentscheid bekannt gegeben wurde, hat Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert getwittert, ich habe das hier vor mir liegen, er sagt, wir sind angetreten, um zu gewinnen, daher erstmal große Enttäuschung. Die Kritik an der GroKo bleibt, er twittert aber weiter, die SPD muss mehr sein wie in den letzten Wochen, weniger wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir Jusos Sorge tragen, kein SPD erneuern ohne uns, morgen geht's los. Also sehr tatkräftig, ist es aus Coach-Sicht ein schlaues Vorgehen?
Eigentlich super. Das muss ich hier an dieser Stelle sagen, ganz hervorragend, weil jede Entscheidung, egal wie sie gefällt worden ist, ist nur so viel wert wie die Handlung, die ihr nachfolgt. Und wenn der Herr Kühnert dann auch an diesem Punkt schreibt und dann auch hoffentlich auch morgen und die nächsten Wochen anschiebt, jetzt müssen wir was ändern, jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln, ist er genau dort, wo ich eigentlich als Coach Menschen hinführen möchte. Ich möchte ja nicht nur, dass sie sich entscheiden, sondern dass sie ins Handeln kommen. Mein Buch endet bei jeder Methode mit dem allerwichtigsten Satz. Tun Sie es. Tun Sie es. Tun Sie es. Tun Sie es.
Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig. Und ich meine, jede Entscheidung ist auch ein Wagnis. Und wenn man es eingeht, dann halt wirklich mit ganzem Herzen.
Ja, Entscheidungen zu treffen bedeutet immer auch, sich klarzumachen, ich springe. Also wir hatten ja auch vorhin schon mal erwähnt, Entscheidungen, da geht es darum, das Schwert herauszuziehen. Es geht darum, wirklich auch ins die Vollen zu gehen, zu 100%. Und man kann nicht über eine Schlucht springen mit ich schau mal kurz ein bisschen über die Schlucht springen, sondern wenn man über die Schlucht springen will, dann geht es nur mit 100%, mit glatten 100%, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber über die Methode kann ich auch feststellen, über eine Entscheidungsmethode, vielleicht will ich ja gar nicht springen, vielleicht dachte ich, ich müsste springen und in der Methode zeigen sich mir neue Wege auf, einfachere Wege und dann springe ich nicht über die Schlucht, sondern ich nehme einfach die Gondelbahn und fahre von A nach B.
Und wenn es eine Fehlentscheidung war, dann muss man entweder dazu stehen oder halt dann später nochmal nachjustieren.
Ja, es gibt aber in jeder Entscheidung, selbst wenn sie dann mal nicht die richtige war, sich vielleicht als die falsche oder die schlechtere für mich herausgestellt hat, sogenannte Sekundärgewinne. Ich lerne ja etwas aus dieser Entscheidung. Ich kann bei der nächsten Entscheidung darauf zurückgreifen. Und was ich noch viel wichtiger finde, wir sollten nicht ganz so streng mit uns sein. Im Nachhinein sind wir alle schlauer, um dann sich zu sagen, das hättest du wissen können, da hättest du noch mehr machen können, da hättest du noch mehr Recherche betreiben müssen. Das ist, glaube ich, eher suboptimal, wenn man dieses Wort verwenden darf. Es ist einfach nicht hilfreich, sondern nach vorne zu schauen und jede Entscheidung öffnet die Zukunft. Und die Zukunft bedeutet eben ins Handeln kommen, ins Denken kommen, ins Fühlen kommen und das zu tun, was wir für wichtig und richtig erachten.
Sie hatten vorhin gesagt, Ihre letzte Fehlentscheidung, die Sie getroffen haben, waren im Angelgeschäft. Sie sind nämlich leidenschaftliche Angler und machen Streetfishing. Was um Himmels Willen ist das?
ja, Streetfishing, das bedeutet, man geht mit einem kleinen, mit ganz kleinem Gepäck, einem Rucksack, einer Rute, ganz, ganz wenigen Kunstködern eben auf die Jagd nach Barschen und Zandern, die sogenannten Stachelritter.
Das Sie machen das mitten in der Stadt, ja?
Ja, mitten in der Stadt, da ist es nicht manchmal auch richtig schön und richtig heimelig, sondern direkt am Wasser, direkt am Main, direkt in der Innenstadt von Frankfurt.
Mit der Hochhauskulisse.
Mit der Hochhauskulisse und allem, was dazugehört.
Hintergrund, das ist trotzdem entspannt, auch wenn die Kulisse nicht schön ist.
Ja, mich entspannt das sehr. Es fokussiert mich. Ich nehme die Natur wahr. Ich bin da im Stehen unterwegs. Und Sie wissen ja, im Stehen trifft man auch die besten Entscheidungen. Vielleicht
aber
sogar im Laufen.
Aber muss man da überhaupt so viele Entscheidungen treffen, wenn man da steht und wartet, bis einer anbeißt, oder? Doch
das
vielleicht gerade mal eine entscheidungsfreie Zeit.
Ja, das ist es eben nicht, Streetfishing, sondern ich muss mich immer entscheiden, führe ich den Köder schneller, langsamer. Ich bin immer in diesem Optimierungsprozess. Und das Allerwichtigste beim Angeln ist, ich muss an mich selber glauben, an meine Entscheidung. Wenn ich anfange, meine Entscheidung zu bezweifeln, hat der Fisch schon gewonnen und schwimmt seiner Wege. Wenn ich aber an mich, meine Fähigkeiten, an meine Entscheidung glaube, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fisch zu bekommen, relativ gut.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Herr Willenauer, ich habe jetzt noch ein kleines Geschenk für Sie als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal hier ganz kurz in meine Tasche. Das ist ein Buch von Martin Werle, das gebe ich mal rüber. Angeln ist irre, heißt es. Die 50 besten Geschichten, das sind sehr witzige und skurrile Geschichten, zum Teil auch Angelkrimis. Die können Sie ja lesen, wenn Sie nach all den Entscheidungen, welchen Köder Sie wählen, wie Sie die Angel auswerfen und wie immer dann vielleicht doch mal für 5 Minuten rumstehen und warten, bis einer beißt. Ja. Danke, dass Sie hier waren und
Vielen
alles
Dank.
Gute.